Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Den einen ist die Familie heilig. Andere erklären gar einen Krieg zum heiligen Krieg. Wieder andere schwören bei allem, was mir heilig ist, oder sie bezeichnen andere gar als scheinheilig. Kurz, der Begriff der Heiligkeit scheint aus dem ureigensten Bereich der Religion ausgewandert zu sein, diffundiert zu sein in den säkularen Raum und dort sehr willkommen geheißen zu werden.
Ich meine, der Begriff des Heiligen ist natürlich im ersten Moment so ein typisch religiöser Begriff, würde man sagen, wo man eben meinen könnte, das ist ein Begriff, den man eigentlich als veraltet wahrnehmen könnte. Dem steht aber gegenüber, dass unter Berufung auf Heiliges sehr viel geschieht auf dieser Welt, weil halt viele Menschen in unterschiedlicher Art und Weise und in unterschiedlichen Kontexten Dinge, die sie tun, als besonders deklarieren, und zwar in Bezug auf Religion, auf ihre religiöse Befindlichkeit, wenn ich das Heilig so ein bisschen einmal definieren kann.
Sagt Franz Winter, Religionswissenschaftler an der Uni Graz. Und damit Hals über Kopf hinein in eine neue Folge von Diesseits von Eden, zu der Sie Henning Klingen herzlich begrüßt. Es soll diesmal um das Heilige gehen, das offenbar wie ein Gespenst umgeht, durch alle Religionen, durch alle Kulturen und Gesellschaften. Und was eben nicht nur ein Liebesgespenst darstellt, sondern durchaus eins mit dunklen Seiten. Noch einmal Franz Winter.
Und da ergibt sich eine ungeheure Bandbreite dessen, was heilig sein kann und was aber, glaube ich, bei der modernen Auseinandersetzung nicht ausgeklammert werden kann, dass man das Heilige nicht einfach nur mit irgendwie dem Guten, Wahren, Schönen verbinden kann, so nach dem Motto, heilig ist immer etwas Positives hervorbringend, sondern heilig kann auch sehr Problematisches sein, wenn Menschen eben Handlungen setzen, die für sie heilig sind, die aber nach allen menschlichen Ermessen als hochproblematisch oder eben auch menschenverachtend gelten sollen. Und das sind, glaube ich, Notionen, die, wenn man sich ein bisschen aus dieser sehr stark säkularen Blase Europa wegbewegt, im Kontext der Welt eine ungeheuer große Präsenz haben. Also das Bezugnehmen auf Religion und die Bedeutung von religiösen Argumentationsfiguren, die man eben auch im weitesten Sinne des Wortes auch als heilige, für diesen einzelnen Menschen heilige Argumentationsfiguren bezeichnen könnte, das ist in der Tat ungeheuer präsent dann auch.
Wenn man, was man als Theologe ja immer machen sollte, mit einer großen Frage konfrontiert wird, dann sollte der erste Weg jener zum Bücherregal sein. Und da könnte man beim Stichwort das Heilige tatsächlich fündig werden. Denn vor rund 100 Jahren ist dazu ein Klassiker erschienen. Rudolf Ottos Werk Das Heilige, mitten im Ersten Weltkrieg. Es setzte damals Maßstäbe, die bis heute gelten, so Franz Winter. Denn es wagte sich systematisierend und mit soziologischem Blick an das nebulöse Phänomen des Heiligen heran. Aber Hand aufs Herz, warum sollte man ein 100 Jahre altes Fachbuch heute eigentlich noch lesen?
Also es ist auf jeden Fall einmal ein Klassiker und Klassiker soll man lesen, das wäre die erste Antwort. Aber es ist in der Tat ein Buch, das, glaube ich, auch mit einzelnen Punkten sehr viel sagt für die Gegenwart oder sehr viel Potenzial hat, auch in der Gegenwart eine ungeheure Relevanz zu entwickeln. Man kann vielleicht auch hier den Zeithorizont zitieren, in dem das Buch entstanden ist. Das ist ja veröffentlicht worden im Jahre 1917. Das heißt de facto mitten im Ersten Weltkrieg, oder eigentlich in dem Jahr, wo der Erste Weltkrieg den Höhepunkt erlangt hat mit dem Eintritt der USA. Und da ergibt sich automatisch auch etwas, was im Zeithorizont dann natürlich, wie Otto selber auch in Briefen an Bekannte immer wieder betont hat, mitschwingt bzw. mitgetragen wird. Und das ist etwas, was man durchaus in meiner Wahrnehmung zumindest mit diesem Begriff der Ambivalenz umschreiben kann. Also das Heilige, beziehungsweise das, was er da umfassen will, also das Wirken einer religiösen Sphäre auf den Menschen, das ist ja nicht nur positiv besetzt, sondern hat viele Momente, die durchaus auch etwas den Menschen Erschreckendes haben können. Und ich glaube, das sind so Themen, eben dieser ambivalente Zugang, den man dann in weiterer Folge auch als sehr fruchtbar für die Gegenwart bezeichnen könnte. Weil wir heute auch, wenn es um Religionen geht, immer den ambivalenten Charakter des Religiösen an sich oder religiöser Handlungen, heiliger Handlungen im Blickpunkt haben müssen. Bei Otto ist in der Tat so, das ist durchaus jetzt zu korrigieren, immer stark der positive Bezug. Also es ist so, dass selbst dieses Erschrecktsein von der Begegnung mit dem Göttlichen immer etwas Tröstendes hat, also etwas, was den Menschen dann wieder aufhebt. Also es ist kein reines Ausgesetztsein im Sinne einer Geworfenheit, sondern es ist sehr stark ein Ausgesetztsein hin zu etwas, was dann wieder dieses Ausgesetztsein aufhebt. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Aspekt, den man weiterdenken könnte. Also wenn man mit Rudolf Otto sozusagen heute dann weiterarbeiten würde, um eben den Status als nur Klassiker, der eben musealisiert ist, aufzuheben. Und dahingehend, glaube ich, hat das Buch ein ganz großes Potenzial.
Sprach der Religionswissenschaftler. Im Übrigen wurde das Gespräch, wie die folgenden auch, geführt im Rahmen einer Tagung an der Uni Graz zu Semesterbeginn. Und zwar einer Tagung genau über dieses Thema, das Heilige. Im Rahmen dieser Tagung, veranstaltet gemeinsam von Katholisch-Theologischer Fakultät und dem Franziskanerkloster in Graz, kamen natürlich auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort. So etwa die Ordensfrau und Exegetin Schwester Gertraud Harp. Sie beleuchtete das Phänomen der Heiligkeit aus biblischer Sicht.
Die Heiligkeit im Alten Testament ist in den ersten 5 Büchern Mose eigentlich hauptsächlich, oder ob Exodus eigentlich hauptsächlich kultisch, also eine Heiligkeit des Tempels, wo Gott sich, oder wo alles, was quasi Gott ist heilig und alles, was mit Gott und diesem Kult zu tun hat, wird dann heilig oder wird als heilig gedacht und heilig genannt. Also die Priester sind heilig, die Gewänder sind heilig, die Schaubrote sind heilig, Opfer sind heilig. Und in den späteren Büchern, glaube ich, geht es um eine gewisse Erweiterung oder auch Brechung dieses Begriffs hin zu einer Heiligkeit Gottes, die auch bei den Armen und Bedrückten oder besonders sogar bei den Armen und Bedrückten wohnt und mehr um eine Ausweitung hin zur Zuwendung zu den Menschen. Also der Kult wendet sich schon auch den Menschen zu, aber er ist halt in diesem Tempel hauptsächlich und ist dem Volk dadurch natürlich auch immer mit diesen Opfern eigentlich, wie soll ich sagen, kostenintensiv und so. Und die Heiligkeit, die in diesen prophetischen Büchern, die ich versucht habe zu zeigen, die ist eine Heiligkeit, die Gott tatsächlich in diesem unbeugsamen Rettungswillen für die Menschen lebt. Und dass das eigentlich dann eine Dimension von der Heiligkeit Gottes ist, die dann an Wert gewinnt, glaube ich, im Alten Testament.
Und wie sieht es im Neuen Testament aus? Noch einmal Schwester Gertraud Harp.
Für Jesus ist Heiligkeit ziemlich unbedeutend. Also er verwendet das Wort Hagios dann recht wenig, eigentlich außer im Vaterunser oder in einzelnen Wörtern, nicht so häufig, aber er scheint von seiner Tendenz her, er ist ja eher kultkritisch, in seiner Tendenz scheint er diese prophetische Dimension so zu den Armen, zu den Unterdrückten, auch zu den Sündern und Außenseitern aufzunehmen und eigentlich zu leben oder weiterzuführen. In den neutestamentlichen Briefen ist es dann so, dass dieser Gedanke der Heiligkeit Gottes sich von diesem Bild, dass etwas oder Gott heilig ist, tatsächlich durch diesen Kreuztod Christi und durch diese Dimension der Zuwendung Gottes in Jesus eine neue Lebensdimension entsteht, sodass die Christen und die Christinnen, die frühen in den frühen Gemeinden, tatsächlich als Heilige angesprochen worden sind, wenn sie gläubig und bekehrt waren, also sie selbst tatsächlich schon als Heilige bezeichnet wurden, wenn man sich zu Christus bekennt, quasi in Christus ist. Das ist bei Paulus ein wichtiger Begriff.
Theologie wäre nicht Theologie, wenn sie Dinge, die, wie im Fall des biblischen Befundes, recht klar wirken, in einen größeren Kontext stellen würde. Sprich, sie begnügt sich nicht mit der Feststellung eines literarischen oder theologiehistorischen Befundes, sondern sie übt sich in systematisch-theologischer Herleitung, in Argumentationsfiguren. Diesen Part übernahm der Salzburger Ordensmann, Theologe und Philosoph Dominikus Kraschel.
Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Gott aussagen, er sei heilig? Das ist uns ja vertraut aus der Liturgie, aus der Heiligen Schrift und darüber hinaus. Und dann hat sich gezeigt bei näherem Hinschauen, dass es da gar nicht so viel einschlägige Literatur gibt, die dem nachgeht. Und dann habe ich eben da einen Bogen zu spannen versucht, indem ich die Eigenschaft der Heiligkeit Gottes in Zusammenhang gebracht habe mit seiner unüberbietbaren Vollkommenheit und dann die Heiligkeit gewissermaßen als einen erfahr- oder erfassbaren Aspekt dessen versucht habe herauszuarbeiten in Zusammenhang mit dem, was Rudolf Otto beigetragen hat, nämlich dass die Erfahrung des Heiligen diese diese Doppelgestalt hat von faszinierend anziehend, beseligend sein und gleichzeitig erschauern, die Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf mit erfahren. Und das ist, glaube ich, sozusagen das, was die Heiligkeit Gottes als Eigenschaft über seine Vollkommenheit hinaus nochmal auszeichnet.
Heiligkeit und Vollkommenheit. Wer eine Gotteserfahrung in dieser Dimension macht, wer den Rocksaum Gottes sozusagen zu fassen bekommt, der kann nach Dominikus Kraschel nichts anderes als sein Haupt senken und die Knie beugen.
Man ist überwältigt und angezogen und zugleich erlebt man sich eben als Geschöpf, das sozusagen nicht über den Dingen steht, sondern eher geneigt ist, sich hinzuknien und zu staunen und überwältigt ist. Und ich glaube, da hat Rudolf Otto schon was gesehen, also dass das Heilige ein Mysterium, Tremendum et Faszinans ist, et Augustum, erhaben, überwältigend. Und insofern hat das Heilige schon auch diese Wertdimension. Das emphatisch Heilige, Gott als Heiliger, ist ebenso etwas wie ein höchster, unüberbietbarer Wert auch.
Wie passt nun das Heilige, dieser etwas wolkige, wenig greifbare Begriff, zusammen mit einem soziologischen oder gar philosophischen Begriff von Religion? Rudolf Otto ging es in seinem Klassiker gerade nicht darum, alles rational zu durchleuchten, das Heilige sozusagen zu filetieren oder zu zerlegen. Ihm ging es darum, das Heilige als eine Art Blackbox, als eine nicht fassbare Dimension, für die religiöse Menschen ein Sensorium haben, einen Platz einzuräumen. Darauf hat der christliche Philosoph Reinhold Esterbauer hingewiesen. Otto wollte, laut Esterbauer, die Grenzen der Rationalität überhaupt ausloten und stieß dabei auf einen Bereich, der sich dieser Rationalität sperrt und der doch wichtig und prägend für das Leben ist, das Heilige.
Auch dann, wenn ich beklage, dass es so etwas wie eine säkulare Gesellschaft gibt, eine plurale Gesellschaft gibt, eine vielleicht auch Gesellschaft, in der jeder seine Orientierung, wie er das Leben meistern will, natürlich selber trifft, dann ist irgendwo wiederum die Frage da für diese Kontingenzen, die der Mensch aber auch erlebt. Weil dort kommt man in der Lebensführung meistens wirklich an Grenzen, wo es dann ausweglos wird, wo es paradox wird, wo ich praktisch vielleicht für mich selber nicht mehr sagen kann, da habe ich jetzt ein Gegenüber, mit dem ich hadern kann, aber auch dem ich danken kann für was Positives oder hadern, wenn es mir eben schlecht geht. Also ich verliere sozusagen die Zuschreibgröße für das Negative, aber auch für das Positive. Und diese Belastung, die der Mensch dadurch erfährt, das ist schon eine Belastung, mit der man nicht ganz so leicht umgehen kann. Da wäre man fast bei Nietzsche und da muss man schon ein sehr, sehr starker Mensch sein, um das überhaupt auszuhalten.
Wem das zu theoretisch klingt, zu philosophisch, dem sei nun zum Abschluss und zum Ende dieses Podcasts noch einmal die Zusammenschau des Grazer Liturgiewissenschaftlers und Vizedekans Peter Ebenbauer empfohlen. Er bindet im Folgenden die Fragen, die sich mit dem Heiligen stellen, noch einmal zusammen und zeigt auf, worin die Kraft, aber auch worin die Gefährlichkeit dieses Begriffs und des mit ihm Gemeinten liegt.
Ja, aus meiner Sicht ist das Thema das Heilige aus vielen Gründen heute besprechenswert und es gibt viele Facetten von Heiligkeitserfahrung oder auch von Heiligkeitskonzepten, die durchaus auch außerhalb der Kirchen und der Religionen heute relevant sind. Und da ist zunächst, sehe ich da mal die Frage, wie Menschen, die vielleicht nicht religiös sozialisiert sind, so etwas wie Erfahrung von Heiligkeit machen oder machen können, ohne dass sie es so benennen. Also Momente des Lebens, die für sie eine ganz, ganz tiefe existenzielle Bedeutung haben. Oder auch die Suche nach einer Spiritualität, vielleicht nicht mehr in den Traditionen der Kirchen oder einer bestimmten Religion, wo da immer auch natürlich mit einer Transzendenzerfahrung die Frage des Heiligen mit verbunden ist. Also solche Aspekte sehe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch gesellschaftliche und sogar politische Fragen, weil das Konzept von Heiligkeit doch immer auch mit gewissen Machtkonstellationen verbunden ist. Ja? Wenn zum Beispiel Putin und der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, gemeinsam der Überzeugung sind, dass der Krieg gegen die Ukraine auch gerechtfertigt sei im Kontext von kirchlichen Traditionen, ja, oder dass es vielleicht sogar so etwas wie einen heiligen Krieg noch geben könne heute, was ja auch im muslimischen Kontext ein virulentes Thema ist, dann sehen wir hier natürlich sehr stark, dass dieser Begriff auch in das Politische ganz stark hineinspielt.
Und das war's schon wieder mit dieser Folge Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.